Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ist Israels Zukunft Vergangenheit? Ist die Gemeinde bzw. Kirche etwa doch das neue Israel und hat sie die Verheißungen des Alten Testamentes von den Juden übernommen? Die beiden Bibellehrer Johannes Pflaum und Norbert Lied legen in dieser Broschüre Ersatztheologie auf überzeugende Weise dar, dass die Bibel allen theologischen Konzepten zum Trotz die Ersetzung Israels durch die Gemeinde nicht lehrt und dass die Gemeinde gar nicht das neue Israel Gottes sein kann. Hören Sie heute die Einleitung sowie den ersten Teil des ersten Kapitels. Hören Sie heute im fünften Teil das Kapitel 4. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Die Propheten und die Zukunft Israels. Lorraine Böttner schrieb: Man ist sich im Allgemeinen einig, dass die Prophezeiungen, wenn man sie wörtlich nimmt, eine Wiederherstellung der Nation Israel im Land Palästina vorhersagen. Wobei die Juden in diesem Königreich eine herausragende Stellung haben und über die anderen Nationen herrschen. Interessanterweise war Lorraine Böttner selbst ein überzeugender Ersatztheologe. Doch die alttestamentlichen Propheten äußern sich sehr klar und deutlich zur Zukunft Israels, wenn man sie ohne ein vorgefertigtes theologisches System vor Augen liest, wie Böttner selbst einräumen musste. Wieder erweist sich dabei die Landfrage als das stärkste Argument gegen die Ersatztheologie. In vielen zukünftigen Verheißungen für Israel ist nicht nur von Israel, sondern auch von Israel und Jakob, beziehungsweise Jakob und Israel die Rede. So beginnt der Prophet Jesaja das 43. Kapitel mit den Worten: Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Bis Vers 7 folgen dann Verheißungen für die zukünftige Sammlung Israels aus allen Himmelsrichtungen. Also nicht nur für die Rückkehr aus einer Richtung bzw. dem babylonischen Exil. In Jesaja 10, Vers 20 ist sowohl von Israel als auch vom Haus Jakob bezüglich der zukünftigen Errettung die Rede. In Jeremia 31, die Verse 35 bis 37 spricht der Herr davon, dass sein Bund mit Israel als Volk genauso unauflösbar ist wie die Naturordnungen und Grenzen der Naturwissenschaft, die er den Menschen gesetzt hat. Diese Zusage Gottes wird in Jeremia 33, die Verse 25 und 26 nochmals bestätigt, wobei in diesem Abschnitt zuerst vom Samen Jakobs die Rede ist und dann vom Samen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und als ob das nicht genügen würde, bringt Jesaja die bleibende Existenz Israels sogar noch mit dem zukünftigen neuen Himmel und der neuen Erde in Verbindung. Jesaja 66, Vers 22. Nachstehend werden stellvertretend für die anderen Propheten einige weitere Bibelstellen aus dem Propheten Jesaja aufgeführt, in denen bezüglich der zukünftigen Verheißungen für Israel die Doppelformulierung Israel und Jakob oder Jakob und Israel erwähnt werden. So in Jesaja 14, Vers 1, 27, Vers 6, 41, Vers 14, 44, die Verse 1 und 2, 48, Vers 12, 49, Vers 5. Außerdem gibt es in den Propheten zahlreiche andere Bibelstellen über die Zukunft Israels, in denen nur von Jakob die Rede ist. Stellvertretend wieder einige Stellen aus Jesaja, Kapitel 29, Vers 22, Kapitel 44, die Verse 1 und 2, Kapitel 44, Vers 5, Kapitel 59, Vers 20 sowie Kapitel 65, Vers 9. Warum ist die Erwähnung von Jakob in diesem Zusammenhang wichtig? Zum einen steht der Name Jakob oder Haus Jakob im Alten Testament immer auch als Bezeichnung für das auserwählte Volk Israel in seinem unerlösten Zustand, so wie der Stammvater Jakob vor seiner Begegnung mit dem lebendigen Gott am Pnil war. Den neuen Namen Israel bekam er, nachdem seine eigene Kraft im Ringen mit Gott gebrochen wurde. 1. Mose 32, die Verse 23 bis 33. Somit macht die Doppelbezeichnung Jakob, Israel deutlich, was das auserwählte Volk in sich selbst ist und was Gott aus seinem Volk einmal machen wird. Deshalb ist das Gericht an vielen Stellen in den Propheten nicht nur Israel, sondern ebenso Jakob oder dem Haus Jakob angesagt. Vergleichen Sie dazu Jesaja 42, Vers 24, Kapitel 43, Vers 28 sowie Kapitel 58, Vers 1. Die Doppelbezeichnung Israel-Jakob steht einerseits für den unerlösten Zustand des Volkes Israel, andererseits wird sie aber auch in den zukünftigen Verheißungen verwendet, um deutlich zu machen, wie Gott mit seinem Volk zum Ziel kommt. Zum anderen wird der Name Jakob im ganzen Neuen Testament an keiner einzigen Stelle auf die Gemeinde Jesu bezogen. Aus diesem Grund ist es unstatthaft, die Verheißungen für Jakob und Israel auf die Gemeinde zu übertragen. Jakob steht immer im Zusammenhang mit dem Volk Israel und niemals mit der Gemeinde. Der Name Jakob wird im Neuen Testament 25 Mal erwähnt. An 22 Stellen geht es dabei um den Erzvater Jakob als Person. Damit bleiben noch 3 Stellen übrig, in denen mit Jakob nicht die Person des Erzvaters gemeint ist. Zweimal finden wir ihn in Römer 9 bis 11, dem großen Abschnitt über Israel und die Gemeinde. In Römer 9, Vers 13 wird er im Zusammenhang mit der Erwählung Israels gebraucht, um die Bedeutung von Gottes Erwählung für sein Rettungshandeln deutlich zu machen. Und Paulus zitiert in Römer 11, Vers 26 die Verheißung aus Jesaja 59, Vers 20, um die zukünftige Errettung Israels zu begründen. Auch hier steht Jakob im Zusammenhang mit dem unerlösten Zustand des Volkes heute, bis zu dem Zeitpunkt, wenn der Herr die Gottlosigkeit abwenden wird. In der 3. Stelle, Lukas 1, Vers 33, bei der Ankündigung der Geburt Jesu, wird Christus als der Herrscher über das Haus Jakobs bezeichnet. Mit dem Haus Jakobs ist ebenfalls immer das auserwählte Volk Israel gemeint. Dies wird durch Vers 32 unterstrichen, wo von dem Thron seines Vaters David die Rede ist. Zusammenfassend können wir sagen, dass das Neue Testament nur 3-mal den Namen Jakob verwendet, ohne direkt die Person des Erzvaters zu bezeichnen. Doch auch bei diesen Stellen ist ein unübersehbarer Bezug zum Volk Israel gegeben. Dagegen stehen die nicht erretteten Menschen im Neuen Testament mit Adam im Zusammenhang. Römer 5, Vers 14 sowie 1. Korinther 15, Vers 22. Ersatztheologen übersehen, dass die zukünftigen Verheißungen für Israel in einem untrennbaren Zusammenhang mit Jakob oder dem Haus Jakob stehen. Mit dieser Bezeichnung ist in der Bibel neben dem Erzvater Jakob aber ausschließlich das Volk Israel gemeint und niemals die Gemeinde. Jesaja 11 und die Zukunft Israels. Bleiben wir beim Propheten Jesaja, der einiges über die Zukunft Israel zu sagen hat. In Jesaja 11, die Verse 1 bis 5, werden die erste und zweite Ankunft Jesu miteinander verwoben. Was Jahrtausende auseinanderliegt, wird hier ohne Übergang in einer Schau geoffenbart. Die erste Ankunft Jesu wird in den ersten 4 Versen beschrieben. Jesaja spricht jedoch ohne Übergang auch von der Wiederkunft des Herrn, indem er in den Versen 4 und 5 prophezeit: Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Da Jesus dies bei seinem ersten Kommen nicht tat, muss es sich demnach auf seine zweite Ankunft beziehen. Die Verse, die Jesaja 11, 1 bis 5 folgen, beinhalten die Erfüllung eines Traumes der Menschheit. Dieser Traum kann einzig und allein durch den Messias verwirklicht werden. Nur er kann und wird die Gerechtigkeit hervorbringen, die in den ersten Versen dieses Kapitels beschrieben wird. Es ist die Gerechtigkeit, die er bei seinem ersten Kommen durch seinen Tod und seine Auferstehung bewerkstelligt hat und bei seiner Wiederkunft durchsetzen wird. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Vers 5. Daran anschließend heißt es: Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein. und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Jesaja 11, die Verse 6 bis 9. Jesaja 11 beschreibt ein reales goldenes Zeitalter, in dem einstmals gefährliche und giftige Tiere harmlos sind, sich gegenseitig nicht mehr töten und der Löwe Stroh fressen wird. Eine Zeit, in der Kinder ohne Angst mit diesen Tieren spielen können. Eine Zeit auch, wo im Nahen Osten und weltweit kein Krieg, kein Terror mehr sein wird. Im Neuen Testament wird diese Wahrheit durch den Apostel Paulus bestätigt in Römer 8, die Verse 19 bis 22. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung, wörtlich Enthüllung, der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. So wie die Geburtswehen einer Frau neues Leben hervorbringen, so werden die Wehen der Trübsalszeit die Neugeburt der Schöpfung einleiten. Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Matthäus 19, Vers 28. Wir dürfen nie aus den Augen verlieren, dass so, wie in Adam die gesamte Schöpfung gefallen ist, in Jesus alles wiederhergestellt wird. Gott gibt ein angefangenes Werk niemals auf. Römer 5, die Verse 12 bis 21. Es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais, der als Banner für die Völker dasteht, und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Jesaja 11, Vers 10. Diese Worte zeigen, wie die Heidenvölker bzw. Nationen nach dem Herrn fragen werden. Nach dem, der der Wurzelspross Isais ist, nach dem, der aus dem Hause Davids kommt. Und sie werden in seine Ruhe hineingeführt. Das erfüllt sich in Offenbarung 22, Vers 16. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Für all diese Wahrheiten setzt Gott ein Zeichen, nämlich die Sammlung und Wiederherstellung Israels. So lesen wir in Jesaja 11, die Verse 11 und 12. Es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes, der übrig geblieben ist, loszukaufen aus Assyrien und aus Ägypten, aus Patros und Kusch und Elam und Sinea, aus Hamat und von den Inseln des Meeres. Und er wird für die Heidenvölker ein Banner aufrichten und die Verjagten Israels sammeln und die zerstreuten Judas zusammenbringen von den vier Enden der Erde. Beachten wir, dass es heißt, zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken. Wozu? Um Israel zu sammeln. Beide Male geht es um einen Überrest des jüdischen Volkes, der aus der Zerstreuung in die Heimat zurückgeführt wird. Jesaja spricht also von zwei zukünftigen Ereignissen. Das erste Mal geschah dies durch den Erlass des Perserkönigs Kyros, der Israel aus der babylonischen Gefangenschaft entließ. Dies ist somit bereits Geschichte, Esra 1, Vers 1 und die folgenden Verse. Das zweite Mal wird Israel aus einer weltweiten Zerstreuung zurückgeführt, denn es heißt, von den vier Enden der Erde. Diese Rückführung der Juden in ihre Heimat dient den Nationen als Zeichen, als Banner für ganz bestimmte Zwecke. Sie ist ein Zeichen für die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes, ein Zeichen der Endzeit. Somit dürfen wir Israel nicht aus unserer Botschaft ausklammern. Sie ist ein Zeichen der Warnung für die Nationen in Bezug auf ihren Umgang mit Israel, denn sie weist ausdrücklich auf Gottes Handeln hin. Die Nationen dürfen nicht behaupten, Israel habe keinen Stellenwert mehr, denn Israels Sammlung beweist das Gegenteil. Wer sich gegen Israel stellt, stellt sich gegen Gottes Handeln. Somit haben die Nationen keine Entschuldigung. Sie dient als Voraussetzungszeichen für die Abwicklung der letzten prophetischen Ereignisse, zum Beispiel der Geschehnisse in der Offenbarung. Sie ist ein dreifaches Zeichen für das kommende Gericht, für die letztendliche geistliche Wiederherstellung Israels, für die Rückkehr des Messias und die Erneuerung der Schöpfung. Genau das ist letztlich der Grund, warum das kleine Israel die große UNO derart nervt. In Israel leben 7,5 Millionen Menschen, das ist bloß 0,1% der Weltbevölkerung. Und dennoch sorgt Israel immer wieder für die größten Schlagzeilen und beschäftigt die UNO. Es wirbelt Staub auf und ist wie Sand im Getriebe, weil Gott dieses kleine Volk zum großen Zeichen für die Nationen gesetzt hat. Dieses Zeichen besagt, es gibt ihn noch, den lebendigen und allmächtigen Gott. Und darum gibt es auch sein Volk noch immer. Jeremia 30 bis 31 und der neue Bund. Der Prophet Jeremia spricht in Jeremia 31, die Verse 33 bis 40, vom neuen Bund für Israel, der im Gegensatz zum alten Bund steht. Vertreter der Ersatztheologie wenden diesen Bund ausschließlich auf die Gemeinde Jesu als das Israel Gottes an. Sie sehen darin keine Verheißung für das auserwählte Volk Israel als solches. Warum diese Anwendung nicht möglich ist, möchten wir durch einige Gründe, die sich aus dem ganzen Textzusammenhang von Kapitel 30 bis 31 ergeben, deutlich machen. In der Prophetie über die zukünftige Errettung Israels und den damit zusammenhängenden neuen Bund wird 6-mal der Begriff Jakob verwendet. In Kapitel 30, Vers 7, Vers 10 und Vers 18 sowie in Kapitel 31, Vers 7 und Vers 11. Welcher in der Bibel, wie bereits dargelegt, neben dem Erzvater selbst ausschließlich das Volk Israel meint. Jeremia 31, Vers 7 spricht von der Bedrängnis Jakobs, die vor der Errettung Israels und dem damit verbundenen neuen Bund für Gottes Volk stattfindet. Hier haben wir einen weiteren Hinweis, wie das noch nicht errettete Israel, Jakob, durch die letzte Bedrängnis zur Umkehr und Erneuerung gebracht wird. In Kapitel 30, die Verse 12 bis 16, redet der Prophet vom sündigen Zustand des noch nicht erretteten Volkes. Diese Kapitel sprechen an mehreren Stellen in einem untrennbaren Zusammenhang von Israel und Juda. Jeremia 30, die Verse 3 und 4, sowie Jeremia 31, Vers 24. Der Begriff Juda wird an keiner Stelle des Neuen Testaments auf die Gemeinde angewendet. Er wird als Name verwendet oder steht in einem Zusammenhang mit dem Stamm Juda. Bemerkenswerterweise spricht Jeremia in Zusammenhang mit dem Neuen Bund 2-mal vom Haus Juda, und zwar in Jeremia 31, Vers 27 und Vers 31. Zuvor werden bezüglich der zukünftigen Verheißungen das Land und die Städte Judas erwähnt, Jeremia 31, Vers 23 und 24. Somit kann es sich nur um Israel handeln. In Kapitel 31 ist von Ephraim die Rede, in Vers 6, 9, 18 und 20. Dieser Name wird in den Propheten oft als ein Synonym, bedeutet gleiches Wort, für das Nordreich Israel und damit für ganz Israel verwendet. Sowohl Kapitel 30 als auch 31 sprechen von der Zerstreuung Israels unter die Nationen und dessen Sammlung. Jeremia 31, Vers 11, Kapitel 31, Vers 2 und 8 und Vers 10, vergleichen Sie auch Kapitel 23, Vers 8, sowie Kapitel 16, die Verse 14 bis 16. Der Name Zion kann in Jeremia 30 und 31 nur auf das irdische Jerusalem und nicht auf das himmlische, vergleichen Sie dazu Hebräer 12, Vers 22, angewendet werden. Der Prophet spricht von der ehemals Verstoßenen, womit nur das irdische Jerusalem gemeint sein kann. Jeremia 30, Vers 17. Er gibt geografische Angaben, die sich wiederum auf das irdische Jerusalem beziehen. Jeremia 31, die Verse 38 bis 40. Außerdem weist Benedikt Peters in seiner Sacharja-Auslegung darauf hin, dass die Erwähnung des himmlischen Jerusalems im Neuen Testament immer einen Zusatz enthält, um Verwechslung auszuschließen. Galater 4, Vers 26, wo es heißt Jerusalem droben, oder Hebräer 12, Vers 2, wo es heißt himmlisches Jerusalem, oder Offenbarung 21, Vers 2, wo es heißt neues Jerusalem, oder Offenbarung 21, Vers 9, die Braut, die Frau des Lammes, und Offenbarung 21, Vers 10, die Stadt, die aus dem Himmel von Gott herabkommt. Neben der Erwähnung des Landes wird auch das Gebirge Ephraim genannt, Jeremia 31, Vers 6. Außerdem ist von Tieren und Weinbergen die Rede, Jeremia 31, Vers 5 und Vers 27. Jeremia stellt in Kapitel 31, Vers 1 den Bezug zum bisher Gesagten her. Zu jener Zeit, und das ist am Ende der Tage, vergleichen Sie dazu Jeremia 30, Vers 24. In diesem Zusammenhang kommt er dann ab Vers 31 auf den neuen Bund zu sprechen. Im weiteren Verlauf von Jeremia 31, Vers 1 wird deutlich, dass es nur um das Volk Israel gehen kann. Zu jener Zeit werde ich der Gott aller Sippen Israels sein, und sie werden mein Volk sein. Das Wort für Sippe oder Geschlechter meint die Untergruppierung eines Stammes in den verschiedenen Familien. So hörte Mose die Sippen, jede am Eingang ihres Zeltes weinen, in 4. Mose 11, Vers 10. Dieser Begriff meint also die Sippen innerhalb der Stämme Israels, weshalb eine geistliche Anwendung auf die Gemeinde Jesu überhaupt keinen Sinn macht. Der Textzusammenhang und die darin erwähnten Angaben machen deutlich, dass die Verheißung des neuen Bundes in Jeremia 31 nicht von der Zukunft Israels gelöst und auf die Gemeinde übertragen werden kann. So wird gemäß Jeremia 31, Vers 7a Israel zum Haupt der Völker, was in der Geschichte noch nie der Fall war, und gemäß Jeremia 31, Vers 7b der gläubige Überrest gerettet werden, was mit den Aussagen des Neuen Testaments übereinstimmt. Römer 9, Vers 27 sowie Kapitel 11, Vers 5. Demnach wird der Überrest des ethnischen Volkes Israel am Ende der Tage die Erfüllung des neuen Bundes erleben, sich bekehren und an der Spitze der Nationen stehen, nämlich im tausendjährigen Friedensreich, wenn Christus von Jerusalem aus regiert. Sacharja und die wörtliche Auslegung. Der Prophet Sacharja spricht sowohl vom ersten als auch vom zweiten Kommen Jesu. Im Gesamtzusammenhang des Buches wird deutlich, dass sowohl das erste als auch das zweite Kommen des Messias in einem untrennbaren Zusammenhang mit dem Volk und Land Israel steht. Alles, was Sacharja über das erste Kommen Jesu vorhergesagt hat, erfüllte sich nicht geistlich, sondern wortwörtlich. Etwas anderes ist die bildhafte Sprache in den Visionen und Gesichten des Propheten. Benedikt Peters zeigt in seiner Sacharja-Auslegung auf, dass selbst die Ausleger, die eine Zukunft für Israel ablehnen, in Sacharja 1 bis 11 Jerusalem fast an allen Stellen mit dem irdischen Jerusalem gleichsetzen. Der Bruch in der Auslegung innerhalb des Buches erfolgt dann, wenn es um die Wiederkunft Jesu geht. Dann beginnt man unbegründet geografische Angaben zu vergeistigen. Einige Beispiele für die wortwörtliche Erfüllung von Prophezeiungen Sacharjas über das erste Kommen des Messias. Jesus zog auf einem Esel in Jerusalem ein, Sacharja 9, Vers 9. Jesus wurde bei seiner Gefangennahme von seinen Jüngern verlassen, Sacharja 13, Vers 7. Jesus wurde für 30 Silberlinge verraten, Sacharja 11, Vers 12. Judas warf die 30 Silberlinge in den Tempel. Mit diesem Geld wurde dann der Acker des Töpfers gekauft. Sacharja 11, Vers 13. Die Seite Jesu wurde mit dem Speer durchstochen. Sacharja 12, Vers 10. Sacharja spricht an verschiedenen Stellen in einem engen Textzusammenhang sowohl von dem ersten als auch von dem zweiten Kommen Jesu. Deshalb besteht kein Grund, die Stellen zum zweiten Kommen Jesu anders als wortwörtlich zu deuten. Die Völker werden sich gegen Jerusalem versammeln, Sacharja 12, die Verse 1 bis 3. Das Haus Davids wird in dem wiederkommenden Christus seinen Herrn und Gott erkennen und eine Geistesausgießung erleben. Zacharja 12, Vers 10. Im Zusammenhang mit der Wehklage Israels über den gewaltsamen Tod seines Messias werden die Geschlechter einzeln genannt, die Buße tun. Zacharja 12, die Verse 10 bis 14. Auch Hesekiel führt in seiner Schau des messianischen Reiches die Stämme Israels namentlich auf und macht hinsichtlich ihrer jeweiligen Stammesgebiete exakte geografische Angaben, die nur auf das Land Israel bezogen werden können. Hesekiel 48, die Verse 22 bis 29. Der Ölberg wird sich bei der Wiederkunft Jesu spalten. Zacharja 14, Vers 4. In Verbindung mit der Wiederkunft Christi werden in Bezug auf Israel genaue geografische und namentliche Angaben gemacht. Zudem wird gesagt, was Ägypten und alle anderen Nationen zu erwarten hätten, wenn sie nicht nach Jerusalem ziehen würden, um den König anzubeten. Zacharja 14, die Verse 10 und 11 sowie 18. Zacharja spricht, wie Hesekiel in Hesekiel 47, Vers 8, von der Ebene am Toten Meer, die auch Arava genannt wird. Im Propheten Zacharja sind die Vorhersagen über das erste und zweite Kommen Jesu so eindeutig und auch an einigen Stellen so eng miteinander verzahnt, dass es nicht möglich ist, verschiedene Auslegungskriterien, wörtlich oder geistlich, anzuwenden, ohne einen Bruch in den Prinzipien des Textverständnisses zu vollziehen. Die wörtliche erfüllte Prophetie über das erste Kommen Jesu im Buch Zacharja lässt keinen anderen Schluss zu, als dass sich die Angaben zu seiner Wiederkunft genauso wörtlich erfüllen werden.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus der Broschüre Ersatztheologie von Johannes Pflaum und Norbert Lied hörten Sie soeben im fünften Teil das Kapitel 4. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.